Ja, ich darf heute ein bisschen austeilen. Wir waren, wie ich schon letztens erwähnt habe, eine Woche in Polen auf der Konferenz, Sommerkonferenz. Und wir hatten eine sehr gute Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und wir haben über die Priesterschaft gesprochen, eine heilige Priesterschaft, also ich lese das Wort, aufgebaut zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer zu opfern, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Man denkt, oder vielleicht so, viele Dinge, über die wir gesprochen haben, sind nicht neu. Ihr kennt sie alle, habt schon darüber gehört, aber der Herr berührt es noch einmal und berührt es wieder, weil es noch nicht unsere Wirklichkeit ist. Gott möchte, dass das, was wir wissen, dass das unser Leben wird, dass wir das verinnerlichen, dass wir auch funktionieren, dass wir in das hineinkommen, was Gott vorbereitet hat. Wir wollen wirklich nicht in der Theorie bleiben. Wir wollen in die Wirklichkeit dessen hineinkommen, was Gott hier uns bereitet hat. Und ich will nicht alles wiederholen oder zeigen, weil das sehr umfangreich ist. Wir haben auch über die Heiligkeit gesprochen. Da haben wir schon sehr viel in Adeln gesprochen, deswegen lasse ich das ein bisschen noch auf der Seite. Aber es sind auch Dinge neu für mich gewesen, beziehungsweise Dinge, die mich wirklich berührt haben. Und über die möchte ich reden. Ja, es gab im Alten Bund ein Heiligtum, die Stiftshütte, die wurde nach dem Muster, nach einem himmlischen Muster gebaut. Und dieses Muster war so greifbar, so anschaulich, aber es war nur ein Muster. Und dieses Muster ist für uns heute so wichtig, weil wir sonst vieles nicht verstehen würden. Und Gott hat heute ein neues Zelt aufgerichtet. Ein himmlisches Zelt. Ein Zelt, im Alten Bund wird es als Zelt der Begegnung bezeichnet. Wem begegnen wir da? Wir begegnen dem lebendigen Gott. Dieses Zelt war im Alten Bund, hatte drei Bereiche. Außen der Vorhof und im Zelt ein heiligen Bereich und das Allerheiligste. Die waren im Alten Bund noch unterteilt mit einem Vorhang. Jeder Bereich hat noch einen Vorhang gehabt. Und die Priester im Alten Bund dienten sehr viel im Vorhof. Hatten sehr viel im Vorhof zu tun. Wir waren damit beschäftigt, die Schlachtopfer darzubringen, die Brandopfer und all diese Dinge, die notwendig waren. Und der Herr hat das alles für uns auch getan. Er ist der hohe Priester. Er hat heute durch sein Blut ein Opfer dargebracht, das ein für alle Mal das ewig ist. Sein Blut können wir heute auf uns anwenden. Mit seinem Blut hat er uns erkauft und er hat uns gereinigt und geheiligt durch den Geist. Wir haben den Geist bekommen, den Geist der Auferstehung. Deswegen ist unser Dienst heute nicht mehr im Vorhof. Unser Dienst konzentriert sich auf das Allerheiligste. Wir haben heute die Möglichkeit, hineinzugehen mit Freimut in das Allerheiligste und vor Gott zu sein. Es ist ein himmlisches Heiligtum. Nicht ein Heiligtum, das mit Händen gemacht ist. Die Bibel im Neuen Bund lesen wir es an einigen Stellen. Es ist ein Zelt, das nicht von Menschenhand gemacht wurde. Und Jesus möchte, dass wir dort sind. Wir haben gelesen in Johannes 17, 24. Vater, ich will, dass die bei mir sind, wo ich bin. Ja, wo soll ich das sein? Sind wir dort? Ich habe mir die Frage auch gestellt. Wie oft bin ich dort? Der Bruder hat erzählt, ja, wir können in der Gemeinde sein und doch nicht in der Gemeinde sein. Wir kommen in die Versammlung, sind in der Gemeinde, aber wir sind doch nicht in der Gemeinde. Denn die Wirklichkeit der Gemeinde ist im Geist. Wenn wir in die Versammlung kommen und sehen, ja, mit der Einstellung kommen, ja, wie er erzählt hat, schauen wir mal, wie viele sind da heute. Wer ist nicht da? Vielleicht. Aha. Okay. Und dann, wer gibt heute das Wort? Ach, der ist schon wieder. Der andere gefällt mir viel besser. Das ist nicht das, was der Herr will. Wir sollen den Herrn berühren. Es geht darum, dass wir in den Geist hineinkommen. Was ist das Gemeindeleben? Das Gemeindeleben ist unser Dienst im Geist, im Allerheiligsten, vor dem Thron der Gnade. Das muss die Wirklichkeit sein. Das möchte der Herr haben. Ich bin auch sehr froh, ich möchte einen Vers mit euch lesen, und zwar in der Apostelgeschichte, Vers 2, Kapitel 2, Vers 42, ja, genau. Vers 42. Machen wir das gemeinsam.
Sie blieben aber beständig in der Lehre und der Gemeinschaft der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet.
Amen. Der Anfang des Gemeindelebens hatte einen Inhalt, der bestand aus, sie blieben beständig in der Lehre und der Gemeinschaft der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Wenn wir das Bild in der Stiftshütte anschauen, da finden wir in der Stiftshütte drei Dinge im Heiligtum. Im Allerheiligsten, da war die Bundeslade. Und im Heiligtum standen drei Dinge. Beschränkt auf drei Dinge. Wunderbar. Das war vor dem Vorhang ein Räucheraltar, der war ganz aus Gold. Zur Rechten stand ein großer Tisch, vielleicht nicht so ganz so groß, aber ein Tisch aus Akazienholz mit Gold überzogen. Und darauf lagen Brote, die sogenannten Schaubrote. Und auf der linken Seite, da stand ein Leuchter aus Gold. Die Dinge waren da drin, mehr nicht. Und ich bin froh, der Herr macht es nicht so kompliziert. Ich habe früher immer das gelesen, was die Priester im alten Bund dann alles beachten und machen müssen. Und ich gedacht, meine Güte, hochkompliziert. Sie dürfen nichts verkehrt machen, alles musste passen. Aber wir haben im Heiligtum drei Dinge. Und ich denke, diese drei Dinge zu betrachten, lohnt sich. Denn das, was wir in der Apostelgeschichte gelesen haben, das können wir übertragen auf diese drei Dinge. Es gibt die Lehre und Gemeinschaft der Apostel. Es gibt das Brotbrechen und es gibt das Gebet. Ich denke, diese drei Dinge müssen uns jetzt auch diese Dinge im Heiligtum irgendwo offenbaren. Wir haben in einer Versammlung über die Schaubrote gesprochen und genau das auch angeschaut. Die Schaubrote, es waren Brote, die zubereitet wurden und die sieben Tage vor dem Herrn im Heiligtum hingelegt wurden. Es waren 12 Brote. Und diese 12 Brote, zwischen jedem Brot wurde noch Weihrauch draufgestreut. Und das lag 7 Tage vor dem Herrn. Und wir haben gesehen, alles hat seine Bedeutung. Wer sind diese Brote? Und was für eine Bedeutung haben sie heute? Es ist wunderbar. Gott möchte auch zufriedengestellt werden. Es ist ein Ort der Begegnung zwischen Mensch und Gott. Und diese Brote sind in erster Linie für Gott. Sie sind für Gott da. Sie sollen vor ihm liegen. Es ist eine Speise für den Herrn. Und sie werden auch als Feueropfer bezeichnet für den Herrn. Aber sie werden nicht verbrannt. Ist interessant, geheimnisvoll. Denn das, was verbrannt wurde, war der Weihrauch, der dazwischen lag. Das ging als Rauchopfer vor den Herrn hoch. Aber die Brote, die waren am Ende, nach diesen 7 Tagen, für die Priester, waren ihre Speise. Die Priester haben diese Brote gegessen. Wenn wir Brot kaufen beim Bäcker, warten wir nicht 7 Tage, bis wir es essen. In der Regel ist dann meistens sein Brot trocken. Aber dieses Brot, das lag 7 Tage vor dem Herrn. Und danach war es für die Priester. Und dieses Brot war so wichtig auch. Es waren 2x6 Brote aufeinander. 12. Halt mich gar nicht bei den Zahlen auf. Die 12 zeigt das Vollkommene. Da ist alles drin. Da ist die ganze Gemeinde drin. Wir alle gehören hier hinein. 2x6 ist die Zahl des Menschen. Das ist ein Zeugnis. Wir sind die Zeugen vor dem Herrn. Wir stehen vor ihm. Und unser Aufenthaltsort ist vor dem Herrn. Und wir sollen auch diese Speise haben. Wir sind eine Speise für den Herrn und gleichzeitig ernähren wir uns auch gegenseitig. Ja, diese Brote zeigen auch Jesus Christus. Jesus Christus, der in uns hineingewirkt ist, den wir essen auch. Wen essen wir? Wir essen Christus. Wenn wir das Brot brechen, wir essen Christus. Wir essen das, was er getan hat. Sein Werk soll eingewirkt sein in uns. und wir tun auch seinen Willen. Es ist ein Leben nach dem, zum Wohlgefallen des Vaters. Der Vater nimmt nur Christus an. Wenn wir denken, wir können dem Vater was Eigenes bringen, das geht nicht. Das, was dem Vater gefällt, ist das, was der Sohn getan hat. Wir können den Sohn, den wir bekommen haben, können wir dem Vater wiederbringen. Alles, was auch umgewandelt ist in uns. Wir haben Christus in uns. Christus im Geist. Und der Herr möchte zum Ausdruck kommen durch jeden Einzelnen. Ich lese es. Und gemeinsam sind wir als Gemeinde diese Schaubrote. Schaubrote für Gott und Speise für die Priesterschaft, für die Dienenden. Auch wunderbare Beleuchter in diesem Heiligtum. Was mich vor allem am Leuchter berührt hat, ist der Leuchter. Die Priester mussten diese Leuchter trimmen, die Dochte trimmen. Und sie sollten scheinen. Und zwar je nach Übersetzung steht manches drin nach vorne. Das Scheinen der Leuchter musste nach vorne ausgerichtet sein. Die Lampen mussten so ausgerichtet sein, dass das Licht nach vorne geleuchtet hat. Und dieser Leuchter zeigt das Sprechen Gottes. Gott spricht und wir bekommen Licht. Wir haben heute auch schon über das Licht gesprochen. Wunderbar. Der Geist leitet. Wir brauchen dieses Sprechen, wir brauchen dieses Licht in der Gemeinde. Ohne Licht ist es ziemlich finster und dunkel. Ohne Licht sehen wir nichts. Das Erste, was Gott geschaffen hat, ist Licht. Und wir müssen auch scheiden zwischen der Finsternis und dem Licht. Lob den Herrn für das Licht. Und auch dieses nach vorne leuchten. Wir schauen so gerne irgendwie immer wieder zurück. Vor 30 Jahren, vor 100 Jahren. Aber das Licht zeigt, dass wir nach vorne sehen sollen. Das Licht ist dazu da, damit es nach vorne leuchtet. Es ist sicher gut, mal zu sehen, was haben wir vielleicht auf dem Weg verloren oder fallen gelassen. Aber unser Ziel liegt nicht hinten, sondern es liegt vorne. Wir müssen unsere Augen ausrichten nach vorne, auf das Ziel. Und es ist gut, dass das Licht nach vorne scheint. Herr Jesus. Jesus. Und letztendlich auch der Räucheraltar. Er ist zentral und stand vor dem Vorhang. Dieser Vorhang existiert nicht mehr. Das heißt, dieser goldene Altar steht heute direkt vor der Bundeslade, direkt vor dem Thron der Gnade. Und das ist unser Dienst auch an diesem Räucheraltar. Und wir haben auch gesehen, dieses Räuchern am Räucheraltar zeigt, dass es unser Gebet ist, das Gebet der Gemeinde. Und wenn wir sehen, was dieses Gebet bewirkt und was es für eine Funktion oder Aufgabe hat, dann denke ich, müssen wir neu ausgerichtet werden, neu auch sehen, wie wir auch in der Gemeinde beten. Welche Kraft dieses Gebet hat. Und dieses Gebet ist vor dem Thron der Gnade. Dieses Gebet, da stehen wir vor Gott. Und es, Gott möchte, dass wir hier ein Gebet haben, das ihm entspricht. Dass wir uns eins machen mit ihm. Dass wir Gott suchen. Wir stehen vor dem Herrn dieser Welt. Vor dem Schöpfer. Und er möchte, dass sein Vorsatz in Erfüllung geht. Er möchte, dass durch unser Gebet Dinge verändert werden. Er wartet auf dieses Gebet. Und dieses Gebet, es steigt hinauf zum, in den Himmel. In der Offenbarung lesen wir, dass es die Gebete der Heiligen sind, die hier aufsteigen. Dieses Räucherwerk. Dieses Räucherwerk steigt hinauf in den Himmel vor dem Thron Gottes. Und die Engel bringen es mit den Kohlen von dem Altar im Himmel wieder zurück auf die Erde. Und sie haben eine Auswirkung. Dort geschehen Dinge, die voller Macht sind. Es geschehen Blitze, es geschehen Erdbeben, es passiert was auf der Erde. Es zeigt, diese Gebete, die haben eine Auswirkung. Und wir sollten auch neu sehen, das, was wir hier beten. Unsere Gebete, die wir, unsere persönlichen Gebete, sind eine Sache. Die sollten wir nicht vernachlässigen. Das Gebet in der Kammer, das ist wunderbar und ist notwendig. Aber in der Gemeinde, das Gemeindegebet hat noch eine andere Qualität. Wir haben oder bringen den Willen Gottes durch dieses Gebet zum Ausdruck. Wir erfüllen den Willen Gottes durch dieses Gebet. Und deswegen ist es oft notwendig, hier den Herrn zu fragen: Herr, was ist dein Wille? Wir suchen deinen Willen. Was hast du auf dem Herzen? Wie müssen wir beten? Lehr uns beten. Es war ein wunderbares Gebet, das die bittet, dass die Jünger vor den Herrn gebracht haben. Lehr uns beten. Und der Herr hat nicht zurückgehalten. Er hat sofort auch gesagt: Wenn ihr betet, dann betet so. Und an erster Stelle kommen nicht unsere Belange. An erster Stelle kommt das, was der Vater braucht. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Jesus lebte auf der Erde und er tat immer den Willen des Vaters. Er suchte ihn. Er suchte ihn im Gebet. Und es hat mich auch berührt. Wir müssen auch so ein Leben führen. Wir müssen vor dem Herrn stehen und seinen Willen suchen. Herr Jesus, was für ein Gebet wird es sein? Das Gebet wird deutlich an Macht gewinnen. Und dieses Gebet wird auch Auswirkungen haben. Wir leben heute im Zeitalter der Gemeinde. Das ist auch etwas, was ich neu gesehen habe. Nicht, dass ich es nicht gewusst habe, aber es ist einfach Tatsache, wir leben im Zeitalter der Gemeinde. Und die Gemeinde hat eine Funktion. Die Gemeinde hat Christus hervorgebracht. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist der Grundstein und auch der Endstein. Und Christus wird dieses Zeitalter mit der Gemeinde auch beendet. Und es hat eine, die Gemeinde hat eine Funktion, eine Bestimmung. Christus ist auf die Erde gekommen. Er hat eine Bestimmung gehabt. Der Vater hat ihn gesandt und er hatte etwas zu erfüllen. Und habe ein Zeitalter gewendet. Das hat mich auch sehr berührt und auch in der Juko angesprochen. Christus war auf der Erde und hat ein Zeitalter gewendet. Und auch die Gemeinde als der neue Mensch hat eine Funktion. Sie soll ein Zeitalter wenden. Die Gemeinde ist nicht nur irgendwie eine Gemeinde, wie es vielleicht andere gibt. Man kann in der Gemeinde nicht Mitglied werden. Du kannst nicht Mitglied in der Gemeinde werden. Du kannst in irgendeinem Verein vielleicht Mitglied werden, aber nicht in der Gemeinde. Wir sind dazu berufen, sind bestimmt für die Gemeinde. Alle wiedergeborenen Christen sind bestimmt für die Gemeinde. Sind bestimmt für den Leib Christi. Herr Jesus. Und in einer Versammlung haben wir über die königliche Priesterschaft gesprochen. Die Priesterschaft heißt königlich, nicht nur heilig, sondern auch königlich. Königlich bedeutet auch, dass wir einen König haben. Und dass es um ein Reich geht. Jesus hat nach seinem Tod, nachdem er auferstanden ist, seinen Jüngern 40 Tage lang über das Reich hat er mit ihnen gesprochen. 40 Tage lang. Das war ihm das Wichtigste. Man denkt, okay, die Zeit ist jetzt irgendwo begrenzt. Man kann über vieles reden, aber für den Herrn war es so wichtig, über das Reich zu reden. Warum? Weil es ist das Zentrum. Es geht um das Reich heute. Wie weit ist das Reich aufgebaut? Wo stehen wir heute? Ich denke, diese Frage müssen wir uns stellen. Wenn die Gemeinde das Zeitalter wenden soll, dann muss dieses Reich sichtbar werden. Es muss aufgebaut sein am Ende. Es muss eine Vollendung erfahren. Und dazu gehört dieser Dienst der Priester. In der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 8.
Ein anderer Engel kam und trat an den Altar. Der hatte ein goldenes Räuchergefäß und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es geben sollte zu den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit dem Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit zu posaunen.
Amen. Ja, gerade der sechste Vers hat mich da auch sehr berührt. Denn hier geht es um diese Engel mit den Posaunen, die das Zeitalter wenden werden. Wenn die anfangen zu posaunen, dann ist diese Endzeit gekommen. Und wir sehen, dass dieses Gebet, diese Gebete der Heiligen hier erwähnt werden, und sie stehen in direktem Zusammenhang mit diesen Engeln. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit zu posaunen. Das zeigt, dass diese Endzeit beginnen wird mit dem Dienst der Priesterschaft. Wenn die Priesterschaft diesen Dienst ausübt, dann wird es soweit sein, dass die Zeit gewendet wird. Wir warten alle auf diese Wendung. Wir warten, dass der Feind vernichtet wird. Wir warten darauf, dass Satans Werk ein Ende hat. Und wir wollen den Sieg Christi sehen. Wir wollen sehen, wie das Reich Gottes diese Erde einnimmt, dass seine Macht beendet ist. Und wir haben gesehen, der erste Mensch, Adam, er ist geschaffen worden, damit er herrscht auf dieser Erde. Und diese Herrschaft, die, ja, wenn man jetzt in der Runde fragen würde, was bedeutet zu herrschen? Ich denke, jeder hat hier seine eigene Vorstellung. Wollen wir gar nicht betrachten. Sondern ich möchte wissen, wie meint es Gott? Was bedeutet für uns? Was bedeutet zu herrschen? Was ist unsere Aufgabe? Über was sollen wir herrschen? Über einander? Über Tiere? Über sonst was? Das ist nicht das Ziel. Es hat mich sehr berührt, dass der Mensch geschaffen wurde. Sein erster Tag war der siebte Tag. Es war ein Ruhetag. Herrschen in der Ruhe. Herrschen aus der Ruhe heraus. Das widerspricht schon meiner Vorstellung. Natürlichen Vorstellung. Aber Gott hat es so bestimmt. Diese Herrschaft muss aus dieser Ruhe herauskommen. Was bedeutet das? Auch der neue Mensch, auch die Gemeinde muss diese Herrschaft aus der Ruhe heraus tun. Und zwar ist noch eine Ruhe vorhanden. Lob den Namen. Vielleicht können wir das auch lesen in Hebräer 4, Vers 9.
So ist also noch eine Sabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe hineingekommen ist, der ist auch zur Ruhe gekommen von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Lasst uns daher Fleiß tun, in jene Ruhe hineinzukommen, damit nicht jemand zu Fall kommt. Nach demselben Beispiel des Ungehorsams.
Ich weiß nicht, ich hatte früher die Verse nicht verstanden, richtig. Aber der Herr offenbart, ich beginne das zu sehen. Lob den Herrn. Wir sollen in diese Ruhe hineinkommen. Wenn wir im Allerheiligsten vor dem Herrn stehen, müssen wir in dieser Ruhe sein. Müssen wir alles Natürliche ablegen. Und zu leben ist für uns Christus. Ja, wir leben Christus. Wir leben nicht mehr uns selbst. Herr Jesus, wir stehen vor ihm und wir wandeln auch in Werken, die Gott vorbereitet hat. Es sind nicht unsere Werke. Wir könnten uns vieles ausdenken, was alles zu tun ist. Da könnten wir sehr aktiv werden. Aber Gott warnt sogar davor. Wir sollen in die Ruhe hineinkommen. Und vor ihm stehen, der Herr spricht zu uns. Der Herr spricht täglich zu uns. Wie oft stehen wir vor ihm? 7 Tage die Woche. Die Tote 7 Tage die Woche lagen vor dem Herrn. Wie oft sind wir vor ihm? Oft auch gesagt, ja, Herr, du bleibst dann meine Freizeit. Aber wir sind Priester. Wir sind dazu bestimmt und dazu berufen. Es ist unser, ja, wir geben unser Leben für den Herrn. Unser Leben ist gekreuzigt. Und was wir leben? Wir leben Christus. Wir leben und stehen vor dem Herrn als der neue Mensch. Und da ist unser Bestimmungsort. Da ist der Ort, wo Gott zu uns spricht, wo er sich mitteilt, wo Licht ist, wo Speise ist. Wir haben dort alles, was wir brauchen. Und der Herr möchte nicht nur, dass wir nur für uns da sind, sondern dass wir dem Herrn auch Lob opfern können. Dass wir vor ihm stehen und ihm Dank und Lob bringen. Und dass wir auch das, was wir empfangen, auch weitergeben. Das Evangelium ist so wichtig. So wichtig für den Herrn, damit er vollenden kann. Damit alle Menschen von ihm hören. Alle sollen hören und auch die Gelegenheit haben, dieses Leben aufzunehmen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Aber haben auch alle Menschen vom Herrn schon gehört. Wir leben in einer Zeit, wo wir überflutet werden von Informationen. Jeder kann ins Internet gehen und das Evangelium runterladen. Kein Problem. Aber tut es auch jeder. Wir sollen reden. Wir sollen heute unseren Mund öffnen. Je näher der Tag kommt, oder er zurückkommt, desto mehr sollen wir unseren Mund öffnen. Und das ist wirklich eine Aufgabe, die, da muss ich fragen, hoffentlich reichen die 7 Tage in der Woche. Ja, so viel Zeit haben wir nicht. Wir müssen reden. Wir müssen wirklich reden. Jede Gelegenheit, ob gelegen oder ungelegen, wir müssen vom Herrn berichten. Amen.